Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Niederlassungsberater in Berlin und nach einer kleinen Pause freue ich mich jetzt in den Sommerferien einen neuen Interviewgast begrüßen zu dürfen zu einem Thema, was wirklich ein sehr dickes Brett ist und regelmäßig dazu geeignet ist, das eine oder andere Praxisprojekt auszubremsen oder gar zum Stolpern zu bringen. Herzlich willkommen, Herr Thomas Krümmel, seines Zeichens Anwalt aus dem Hause Meyer-Köhring. Ich grüße Sie.
Herzlichen Dank, Tarka Schröder. Freue mich sehr, in Ihrem Podcast zu sein und hoffe, ich bin nicht das Sommerloch. Egal, wie
Nein,
das
um Gottes Willen.
Gebohrt wird.
Um Gottes Willen. Und wir haben ja dieses wichtige Thema. Das Schöne an diesem Podcast-Format ist, dass es ja jederzeit abrufbar ist. Von daher kann jeder meiner Hörer das Ganze dann zu dem ihm genehmen Zeitpunkt am Tag oder im Jahr abrufen. Und wann wir das aufnehmen, ist ja fast schon nebensächlich das Thema. Die Wichtigkeit des Themas ist das, was das Ganze stark macht. Und deswegen freue ich mich. Wir haben einen kleinen Fahrplan. Ich überschreibe dieses Thema heute mal mit dieser vielleicht fordernden Überschrift: der Zahnarzt, des Vermieters Liebling. So könnte man ja landläufig meinen, wenn man in die Statistik schaut und sieht, dass Zahnärzte kaum ein Insolvenzrisiko mit sich tragen, dann müssten doch alle Vermieter groß in die Hände klatschen, wenn denn ich mit meinen Kunden im Schlepptau dann in die Gespräche gehe. Ich muss aber sagen, in der Vergangenheit habe ich da durchaus doch die ein oder andere graue Strähne geerntet in den Gesprächen mit den Teilnehmern dieses Marktes. Wie erleben Sie das, Herr Krümmel? Sie sind ja ausschließlich in dem Metier zugange, richtig?
Richtig, also ich habe mittlerweile gar nicht mehr so wahnsinnig viele Haare. Ich hoffe, das hängt damit nicht zusammen. Also ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, mache das Thema seit gut 30 Jahren, nicht nur für Zahnärzte, sondern ganz flächendeckend Immobilien- und Gewerbemiete. Und ich wünschte, um Ihre Frage zu beantworten, Herr Schröder, ich wünschte, es wäre tatsächlich so. Jedenfalls das, was wir so in auch langjähriger Zusammenarbeit schon miteinander erlebt haben und unseren Schutzbefohlenen, das war ja nicht immer so, dass wir auf Vermieter gestoßen sind, die wirklich unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte mit offenen Händen oder offenen Armen empfangen haben. Das liegt aber, glaube ich, nicht an der Tatsache, dass die Zahnärzte oder Ärzte oder Mediziner sind, sondern an einem, sagen wir mal so, an einer Grundeinstellung dieser Art von Geschäftspartner, über die man sich vielleicht gleich nochmal ein bisschen unterhalten kann. Da gibt es durchaus unterschiedliche, wie würde man sagen, Phänotypen, so Erscheinungsformen des Vermieters. Die meisten zur Beruhigung sind eigentlich sehr zivil und vernünftig und sind auch ansprechbar für uns und kümmern sich dann auch um die ausreichend um die Interessen unserer Auftraggeber. So schwarze Schafe oder Ausreißer gibt es natürlich immer. Aber in der Regel kriegt man es dann doch meistens hin und so auch so, dass es ein paar Jahre hält, ohne dass da große Störungen auftauchen.
Ja, ich meine, das ist genau ein spannendes Stichwort. Wir haben ja mit dem Mietvertrag eine der großen Investitionen, was im Bereich des Praxiserwerbs, der Praxisgründung. Den haben Sie Ihr Arbeitsleben lang am Start, so jetzt nicht einen Umzug bewusst angestrebt wird. Also wenn das nicht auf Herz und Nieren geprüft ist, dann hat man ein Problem. Dann kann das zu empfindlichen Störungen kommen, insbesondere in dem Metier der Zahnärzteschaft, die ja erheblich Hand an die Immobilie legen, was das Bauliche angeht. Ne? Und von daher will man um Gottes Willen nicht genötigt sein, auf Druck aufgrund von eines schlechten, anfälligen Mietvertrags dann möglicherweise das Feld räumen zu müssen in einer Lebensphase, wo es so gar nicht passt. Vielleicht wollen wir es mal ein bisschen sortieren, Herr Krümmel. Wir haben ja Sie sagten Phänotypen oder Leute, mit denen man da zu tun hat, die handelnden Personen. Also ich erlebe es immer wieder, man kommt ja nicht immer an den Vermieter ran. Oft ist es ja ein ominöser Mensch im Hintergrund oder ein Unternehmen im Hintergrund. Wir haben häufig mit den Hausverwaltern zu tun, die dann ihrerseits bestrebt sind, dort die Interessen gegenüber ihren Auftraggebern, also den Eigentümern, den Vermietern dann durchzudrücken. Gibt es da irgendeinen Rat Ihrerseits, wie man das Ganze sinnvoll angehen kann, damit man da möglichst wenige Reibungsverluste hat?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Natürlich kann man das etwas ordnen, sodass man ganz gut vorbereitet in so eine Verhandlung geht. Ich überspringe mal im Moment die Leute, mit denen wir es und mit denen auch unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte es unmittelbar zu tun haben. Das sind in aller Regel und in der allermeisten Zahl der Fälle sind das eigentlich Erklärungsboten. Das sind Leute, die Mietvertragsmuster vorlegen und eine mehr oder weniger große und weite Verhandlungsvollmacht haben. Ob sie auch die Verhandlungskompetenz haben, ist eine andere Frage. Vielleicht sage ich da gleich mal ein paar Worte drüber. Aber fangen wir vielleicht mal an, weil das ja diejenigen sind, die den Takt angeben. Fangen wir vielleicht mal an bei den Leuten, die tatsächlich Vermieter sind. Wenn Sie mal den Markt für die Verträge, von denen wir hier sprechen, also Zahnarztpraxen bis zu einer bestimmten Größe, ganz egal, wo die jetzt genau liegen und wie die technisch eingerichtet sind. Wenn Sie sich das mal ansehen, haben Sie eigentlich mit drei, sagen wir mal so, Gruppen von Immobilieneigentümern zu tun. Die ganz großen, das sind Fonds oder solche Centerbetreiber. Sehr unpersönlich, sehr groß, meistens ein Verwaltungssitz im Ausland, große, komplizierte Struktur. Und die Immobilie, von der wir reden, ist nur eine auf einer ganz, ganz langen Liste, die immer brav abgehakt werden muss, damit die Kapitalgeber mindestens einmal im Vierteljahr ordentlich informiert werden. Diese Leute haben es in der Regel an sich, und das ist für uns als Berater von Zahnärzten und auch für die Zahnärztinnen und Zahnärzte selber immer schwierig. Die kommen in der Regel mit Maximalforderungen an, sind ausgesprochen unflexibel bei der Vertragsgestaltung, haben ganz klare Mindeststandards und alles, was sie wirklich im Auge haben, ist weniger das Wohl des Mieters, sondern die Fitheit der Immobilie, in der das Ganze spielt, für zukünftige und häufige Verkäufe. Das sind Menschen, die mehr als andere oder Strukturen, die mehr als andere die Immobilie als Investitionsobjekt sehen. Und der Mieter, der Praxismieter vor allen Dingen, ist in diesen Immobilien ein Asset. Und dieses Asset muss verlässlich sein, das muss im Takt laufen mit allen anderen Assets, die da drin sind und immer schön brav bezahlen und dann ist es gut. Auf der positiven Seite muss man von diesen Leuten sagen, das sind meistens Vollprofis, mit denen man jedenfalls, wenn man anwaltlich unterwegs ist, einfach Klartext reden kann. Das ist ganz angenehm, weil die wirklich wissen, was sie tun. Dann haben wir am anderen Ende des Spektrums, Sie und ich kennen ein paar grauenerregende Beispiele, Herr Schröder, haben wir am anderen Ende des Spektrums die beliebten Einzelvermieter. Also das sind entweder Menschen, die selber im Objekt wohnen, die haben dann meistens die Dachgeschosswohnung, oder irgendwo ganz weit weg von Berlin, am liebsten an irgendeinem bayerischen See. Die sind auch gern schon mal etwas höher betagt, ja. Und wenn die dann an so einem bayerischen See oder irgendwo in Franken oder Nordrhein-Westfalen wohnen, dann haben die hier so einen Vertreter auf Erden und das sind in aller Regel sehr unangenehme Einzelverwaltergestalten, die das tun, was sie schon immer getan haben und sonst nichts. Und die öfters, wenn ich das mal so etwas ungeschützt sagen darf, Verhaltensmuster an den Tag legen, die eigentlich eher denen von Rechtsradikalen gelten, von Rechtsradikalen gleichen. Diese Leute haben es so an sich, also diese Vertretergestalten haben es so an sich, dass sie sich ständig auf höchstrichterliche Rechtsprechung berufen, die sie weder kennen noch die es überhaupt gibt. Und die sind einfach sehr schwierig in der Handhabung. Und da ist für uns alle, auch vor allen Dingen für die Zahnärztinnen und Zahnärzte als künftige Praxismieter, die Faustregel, die wichtigste Regel, bitte nicht aus der Ruhe bringen lassen. Problem haben solche Leute gern schon mal mit Existenzgründern. Das ist bedauerlich, weil die eigentlich diejenigen sind, die ja am vielversprechendsten sind. Aber ein Existenzgründer ist für solche Leute ein Mensch ohne Bonität. Und diesen Zahn muss man denen dann gelegentlich ziehen. Naja, und dann gibt es ein ziemlich breites Mittelfeld, so mittelgroße Strukturen, das sind Grundstücksgemeinschaften von Anlegern, das sind kleine Genossenschaften, das sind Familienunternehmen, die ganz unterschiedlich aufgestellt sind und die Qualität des Kontakts mit denen eigentlich von den handelnden Personen abhängt, wie überhaupt in diesen ganzen Verhandlungen. Das ist allerdings die Gruppe von Vermietern, die fast ausschließlich über die eingesetzten Verwaltungen korrespondiert und kommuniziert und an den Vermieter selbst kommen sie bei solchen Strukturen normalerweise überhaupt nicht ran. Das sind Menschen, die bezahlen eine Verwaltung dafür, dass sie ihnen das ganze Vermietungsgeschäft einfach vom Hals halten.
Also die drei, da steht und fällt ja vieles auch wieder mit der Qualität dieser Unternehmen, ne?
Ja, jetzt weiß ich nicht, wie weit ich meinen Mund aufmachen darf.
Naja, also, lassen Sie uns da vielleicht etwa ein paar Banden setzen. Aber eigentlich ja verrückt. Man meint, dass der Einzelvermieter doch eigentlich wirklich der handhabbarste sein sollte. Ich muss dazu sagen, das mag sogar stimmen, wenn wir zum Beispiel Ärzte haben, die vermieten, ne? Die selber auch schon diese andere Seite des Tisches besessen haben und dann ihre Erfahrungen gesammelt haben. Und also auch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie sich daran entsinnen können, wir hatten unlängst ein Versorgungswerk, was den Vermieter gegeben hat. Das war jetzt kein zahnärztliches Versorgungswerk, sondern eine Ärztekammer. Aber auch da, es war grausam, wie da mit den Mietern umgesprungen wurde. Allein was die Taktung der Bearbeitungszeiten, wenn da mal eine Anfrage kam. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es wirft ja ins selbe Licht. Fangen Sie frühzeitig an zu planen, gerade weil diese Themen häufig sehr, sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, bis man sich dort handelseinig geworden ist. Und ja,
Das auf jeden Fall. Also der Mietvertrag, den man einfach unten rechts unterschreiben kann oder unten links, ist eigentlich eher die Ausnahme. Das liegt nicht nur daran, dass uns in aller Regel, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf, Formularverträge vorgesetzt werden, sondern es liegt daran, dass es immer irgendwelche Punkte gibt, in denen ein solcher Vertrag zumindest noch verbesserungsbedürftig ist. Und dafür braucht man eben Zeit, selbst bei Leuten, die sich damit ständig beschäftigen. Das muss man einfach einkalkulieren. Also kurz vor knapp mit so einem Mietvertrag kommen, ob der jetzt neu ist oder übernommen werden soll, das ist immer eine etwas riskante Angelegenheit.
Ja, weil man es auch selber nicht in der Hand hat, ne? Wir können unsere Hausaufgaben machen, aber wenn da die Gegenseite irgendwie nicht aus dem Pott kommt und wir dann am langen Arm verhungern, dann ist es immer schwierig. Aber Sie greifen da gerade ein schönes Beispiel auf, Formularvertrag. Es gibt ja diese zwei Themen, ne? Wir haben auf der einen Seite den Praxisneugründer. Das ist Ihnen wahrscheinlich am liebsten, da man da relativ frei gestalten kann. Oder aber den, so jetzt heute Abend auch noch ein Gespräch, da will die Zahnärztin ihre Praxis veräußern und legt meiner Kundin erst einmal drei Nachträge vor zum Mietvertrag, den ich selbst so noch gar nicht gesehen habe. Den habe ich jetzt mittlerweile und da sind wir dann wieder bei dieser Formulargeschichte von einer Berliner Wohnungsbaugenossenschaft, die eben diesen typischen Gewerbemietvertrag abreißt. Ich weiß gar nicht, wie das Ding im Einzelnen aussieht, aber einen Formularvertrag vorfindet. Und dann hat man ja ganz häufig die Thematik, Sie können ja einsteigen und dann ist es doch fein. Das ist ja gar nicht so eine große Baustelle aus Sicht der Praxisabgeber. Vielleicht wollen Sie dazu noch mal eine Einschätzung geben. Wo sind die großen Stolperfallen, wenn ich doch einen Mietvertrag schon habe, der meinetwegen noch eine bestimmte Zeit läuft?
Also die grundsätzliche Stolperfalle bei diesen übernommenen Verträgen, ich habe die genauso gern oder wenig gern wie die neu abzuschließenden. Das ist einfach eine Frage, wie man an die rangeht. Aber das große Grundproblem bei diesen übernommenen Verträgen liegt einfach darin, dass zwei Parteien, die uns noch unbekannt sind als zukünftigen Mieterinnen oder Mieter, haben ohne unser Zutun vor langer Zeit was vereinbart. Und das, was die vereinbart haben, das dient dem Ausgleich ihrer und nicht unserer Interessen. Das ist so das Hauptproblem, ne? Also für uns geht es dann in erster Linie um dreierlei. Wir müssen gucken, dass wir eine ordentliche Bestandsaufnahme machen, sehen, was da ist. Ganz wichtig, sämtliche Dokumente sich übergeben lassen und dann vielleicht auch an uns weitergeben. Ich kann nachher nochmal sagen, was dabei passieren kann, wenn das nicht vollständig ist. Dann müssen wir es analysieren, also sehen, wie wir damit zurechtkommen oder nicht. Und dann ist der dritte Schritt einfach eine Risikoabwägung oder der Versuch der Begrenzung. Also wie kann ich mit dem, was ich nicht verändert bekomme in einer Verhandlung, leben in diesem Altvertrag oder was bekomme ich in meinem Sinn geändert. Das ist Umgang mit bestehenden Verträgen, ist immer ein Kompromiss. Je nach Vermieter muss ich dabei mehr oder weniger nachgeben. Das heißt aber nicht, dass diese Mietverträge von vorne bis hinten schlecht sind. Im Grunde ist es auch nichts anderes, als wenn mir ein Vermieter einen fertigen, immer Formularverträge, einen fertigen Formularvertrag hinlegt und sagt, gucken Sie bitte mal durch, aber grundsätzlich hätte ich den jetzt gerne so abgeschlossen. Da sind Sie dann nur noch in der Situation, dass der noch gar keinen Mietvertrag hat. Sie müssen also mit ihm verhandeln, damit er einen bekommt, während in der Übernahmesituation schon ein Mietvertrag existiert und der Vermieter kann im Zweifelsfall sagen, wenn ihm das alles nicht passt, was Sie ihm da als übernehmender Mieter sagen, dann mache ich das eben einfach nicht. Das ist der wesentliche Unterschied. Da werden Sie ein bisschen erpressbar und es hängt natürlich dann auch der Mietvertrag mit dem Praxiskaufvertrag und umgekehrt zusammen. Und oft ist es ja so, dass der Mietvertrag ein ganz entscheidendes Kriterium ist für die Frage, kann ich den Praxiskaufvertrag abschließen, ja oder nein? Es ist ja ein wesentliches Instrument, das ich brauche, um meine Praxis betreiben zu können.
Ja, ganz genau. Und also klar, für die Praxisplanung natürlich extrem wichtig. Da pflichte ich Ihnen natürlich bei, genau. Ja, diese alten Mietverträge, auch hier, gar nicht mal unbedingt alt, Mietverträge ganz generell, wenn ich die vorgelegt bekomme, das vielleicht auch, werde ich immer wieder gefragt, wie ist das denn, Herr Krümmel, wenn in den Mietverträgen Dinge einfach nicht aufgeführt sind? Wir werden ja dann vielleicht gleich auch nochmal so ein paar wichtige Säulen betrachten. Eine Säule ist sicherlich das Thema der Laufzeit, der Festlaufzeit und der Verlängerungsoption. Und jetzt habe ich gerade so einen Fall, da gibt es eine 5-Jahres-Laufzeit, eine einmalige 5-Jahres-Option. Da braucht man nicht drüber diskutieren, das wollen wir länger haben. Aber wenn keine Regelungen zur Preisanpassung genannt sind, zur Mietzinsanpassung, also keine Steigerungsklauseln benannt sind, was passiert in Verträgen, wenn Dinge einfach nicht aufgeführt sind?
Wenn Dinge nicht aufgeführt sind in Gewerbemietverträgen, muss ich erstmal dazu sagen, gilt das Gesetz. Und wenn das Gesetz nichts Besonderes sagt, dann ist es eben ein ungeregelter Punkt. In dem Beispielsfall, den Sie mir gerade genannt haben, würde ich das eigentlich eher positiv finden. Es gibt nämlich im Gesetz keinerlei Regelung, dass etwa ein Gewerbemietvertrag eine Anpassung haben muss oder dass irgendeine bestimmte Mietzinsanpassung geschieht. Wenn es nicht geregelt ist, dann ist es eben nicht drin. Das ist ein Punkt, aber diese Mieterhöhung, die automatische oder indexbasierte oder staffelmäßige, die ist kein essentieller Bestandteil des Mietvertrages. Etwas schwieriger wird es in dem Moment, wo ich einen Vertrag habe, wo gar nicht genau bezeichnet ist, was eigentlich vermietet wird. Ja, ein Raum, da steht dann drin, ein Raum im Erdgeschoss, 161 Quadratmeter. Es gibt aber ganz jede Menge Räume im Erdgeschoss. Es steht nicht genau drin, wie groß ist das Ding. Es steht nicht eindeutig drin, wie hoch ist die Miete. Es sind Laufzeitklauseln, bei denen man nicht genau weiß, wie man die eigentlich verstehen soll. Da hilft uns das Gesetz auch nichts weiter. Das Gesetz sagt im Grunde nur, Mietvertrag ist, wenn ein Vermieter eine Mietfläche, ein Mietobjekt zu einem bestimmten vertragsmäßig vorgesehenen Zweck überlässt, für die Dauer der Mietzeit das Objekt in diesem geschuldeten Zustand behält und wenn der Mieter dafür Miete bezahlt. Punkt. Alles andere ist Ausschmückung, alles andere sind Nebensachen. Das ist das Einzige, was wirklich das Gesetz an fester Vorgabe gibt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man in solchen Verträgen die ganz wesentlichen Dinge drin hat. Die Vertragsparteien müssen ordentlich bezeichnet sein, der Mietgegenstand, also das Objekt, die Miete, die Nebenkosten, Laufzeit und Optionen und so Sachen wie Instandsetzung und Instandhaltung. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn es nicht drin steht und wenn es nicht im Gesetz steht, dann kann man nur das tun, was Juristen vorzugsweise und mit großer Begeisterung tun, nämlich das, was da ist, auslegen. Auch eine Lücke versuchen zu füllen. Vielleicht kennen die einen oder anderen von unseren Zuhörern diese tollen Klauseln, die immer am Ende eines Vertrages stehen. Also sollte dieser Vertrag eine Lücke oder eine unwirksame Klausel aufweisen, dann gilt der Rest des Vertrages trotzdem weiter und die Parteien werden versuchen, diese Lücke zu füllen oder die fehlerhafte Klausel dahin zu korrigieren, dass das, was man wirtschaftlich gewollt hat, erreicht wird. Und das muss man dann letzten Endes auch machen. Da muss man einfach hingehen und sagen, was ist denn eigentlich so im Geist dieses Vertrages? Was könnten denn die Parteien hier gewollt haben? Ehrlich, solche Situationen haben wir sehr wenig.
Wollte ich gerade sagen, weil meistens sind ja Anpassungsklauseln da.
Meistens Situationen, wo die in einem Mietvertrag, den sie anno Tobak abgeschlossen haben, so ein bisschen ungenau gewesen sind oder einfach sich Dinge überholt haben und nicht nachgezogen worden sind, die kriegt man normalerweise leichter ersetzt oder interpretiert. Aber dann geht es tatsächlich danach zu ermitteln, was war oder was wäre der Wille der Parteien gewesen. Eine der Kernaussagen unserer Rechtsordnung im Zivilrecht ist, dass ein Vertrag zwar grundsätzlich immer nach dem geht, was geschrieben steht, aber letzten Endes kommt es in allen Zweifelsfällen auf das an, was die Parteien wirklich gewollt haben und nicht, was da wörtlich drin steht. Und dieses, was die Parteien gewollt haben, das ist das Feld der Auslegung, mit dem wir uns dann notfalls beschäftigen müssen.
Jetzt komme ich zu einem ganz bösen Wort, dem Mustervertrag, Herr Krummel. Es beantwortet sich ja schon fast von selbst aufgrund der großen Kosten, die am Mietvertrag dranhängen im Laufe des Berufslebens, aber auch aufgrund der Komplexität, dass man mit Musterverträgen allein mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht glücklich wird. Und dennoch wird man ja immer wieder danach gefragt. Kann ich davon ausgehen, Herr Krummel, wenn ich nun einen Fachanwalt für Mietrecht beauftrage, den Mietvertrag, der mir da vorgelegt wird, von der vermietenden Partei auf Herz und Nieren zu prüfen, dass ich dann auch sicher bin, gegen alle Unwägbarkeiten gewappnet zu sein? Ist das der Anspruch, den ich gegenüber einem Anwalt haben muss oder darf?
Also Ansprüche gegenüber Anwälten können Sie jeder Art haben. Die Frage ist, ob der Anwalt die erfüllen kann. Lieber Schröder, wenn ich die Frage mal mit einem Vergleich aus dem, sagen wir mal, aus dem Berufsfeld unserer Schutzbefohlenen beantworten darf.
Ja.
Das, was Sie da mich da fragen, das ist so ähnlich, wie wenn ich zu einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin gehe und sage, sagen Sie mal, Frau Doktor, ich brauche da jetzt eine Krone. Ne? Können Sie dafür garantieren, dass die so, wie Sie da reinbauen, ein Leben lang hält? Ich möchte gerne den oder die erleben, der oder die mir diese Frage positiv beantwortet.
Das ist also wahrscheinlich eher schwierig.
Diese wasserdichten Verträge, die man gerne hätte, wenn man zu einem Anwalt geht, weil man natürlich dafür auch Geld bezahlt und weil man dem ein Vertrauen entgegenbringt. Diese ganz wasserdichten Verträge, die gibt es nicht. Das liegt nicht daran, dass wir Anwälte alle Flitzpiepen sind, sondern das liegt schlicht daran, dass Verträge kein totes Papier sind, sondern dass die leben. Verträge leben und entwickeln sich mit der Zeit und entwickeln sich mit den Umständen. Nicht? Also eine Sache, die bei Vertragsabschluss völlig sicher und unproblematisch war, die kann 5 Jahre später bei unveränderten Vereinbarungen völlig anders aussehen. Ich gebe Ihnen mal nur, ohne dass wir da jetzt groß drauf rumreiten, das Beispiel Corona. Ist vielleicht für Zahnärzte jetzt nicht ganz so wichtig, aber jemand, der vor 5 Jahren ein großes Geschäftslokal für den Betrieb eines abgefahrenen Restaurants gemietet hat und dem machen jetzt die Behörden diese Mieträume zu und er kann darin keinen Umsatz erzielen, der hat sich das bei Abschluss des Mietvertrages nicht vorgestellt, dass das wegen einer Pandemie passieren würde. Und dann ist eben einfach die Frage, hätte man das bei Vertragsabschluss nicht voraussehen müssen? Das ist jetzt klingt ein bisschen absurd, aber das ist so eine Beispielsituation. Das Ziel deshalb, wenn Sie einen von uns beauftragen, muss heißen, es sollten möglichst viele vorhersehbare Situationen möglichst verlässlich geregelt werden. Das ist das Beste, was eine Anwältin oder ein Anwalt einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt an die Hand geben kann. Und im Übrigen muss man eigentlich immer in auftretenden Konfliktsituationen dann ad hoc gucken, wie komme ich klar? Komme ich mit dem Vertrag selber klar? Hoffentlich hat er eine Klausel oder eine Formulierung oder irgendeine Vorrichtung, die mir hilft. Und wenn nicht, dann gibt es das Gesetz. Und wenn nicht, dann gibt es eine unglaublich weit verzweigte Rechtsprechung. Das kennen Sie auch, das Thema, in dem man immer irgendetwas findet, was man im Zweifelsfall für unseren Mieter in Stellung bringen kann.
Ja.
Das aber ist nichts, was ich mit einem Muster killen kann. Und das kann ich auch nicht mit einem Muster erledigen, über das ich einen Anwalt drüber gucken lasse. Ich habe überhaupt nichts gegen Musterverträge. Ich finde die prima. Es gibt ganz viele tolle Muster. Und wenn sie nicht toll sind, dann ist es relativ wenig Aufwand, die so umzuarbeiten, dass sie gut genug sind. Aber okay. Das Muster, das einen wie so eine Impfung oder wie so ein Schutzschirm vor allem Unbilden schützt, das gibt's leider nicht. Ich muss allerdings auch egoistisch sagen, ich bin ganz froh, dass das so ist, denn sonst wären wir ganz schnell out of job hier.
Ja, das ist richtig, genau. Wollen wir vielleicht mal eine kleine Handvoll Themen aufgreifen, wo Sie sagen, das sind Dinge, da muss ich als Praxisgründer definitiv drauf schauen und zwar schon relativ früh, um absehen zu können, dass das vielleicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, wenn man über diese Brücke nicht gehen kann. Ich denke da zum Beispiel an dieses Umsatzsteuerthema, was man ja auch relativ häufig in den Verträgen wiederfindet. Ne? Oder vielleicht haben Sie noch andere knackige Beispiele, wo man sagt, das sind halt Dinge, die müssen auf jeden Fall sauber geklärt sein, sonst hat das keinen Sinn, in dieser Fläche weiter zu planen.
Da habe ich eine lange Liste über Herr Schröder und da muss ich mich jetzt etwas mäßigen. Ich fange mal, weil man nie immer nur die Juristerei angucken muss, sondern das tatsächliche Leben, in dem man sie anwendet. Ich fange mal ein bisschen vorher an. Wer sich mit einer Praxisanmietung beschäftigt, der sollte zunächst mal wirklich davon überzeugt sein, dass die Räume die richtigen sind, dass das Umfeld das Richtige ist und dass dass man mit den handelnden Personen und mit diesem Umfeld voraussichtlich über eine längere Zeit klarkommt. Ja, also so eine streitige Anmietung, so nach dem Motto, ich habe hier im Stockwerk über mir so einen, der ist Trompetenvirtuose und macht hier den Walter Scholz von morgens 7 bis 18 Uhr abends, ist genauso schädlich, wie wenn Sie einen absoluten Giftzwerg als Vermieter haben, der alle 2 Minuten kommt und Ihnen versucht, irgendwelche Knüppel zwischen die Füße zu werfen. Okay, wenn Sie mal so weit sind, dann, ich sag mal ein paar Punkte, die so nach meiner Erfahrung man im Auge haben sollte. Nicht alle auf einmal, aber das sind so Reizthemen. Also zunächst mal muss man sich angucken, wenn man einen Vertrag übernehmen soll, wie ist die Papierlage, habe ich wirklich alles vollständig und muss dann im Zweifelsfall einen mal durchsehen lassen, der sowas von morgens bis abends macht, solche Menschen wie ich, sind die wesentlichen Themen drin, ist die Schriftform in Ordnung, die sehr wichtig ist, damit man nicht irgendeine zu frühe Kündigung des Vermieters riskiert, so diese, was man sagt, so die essentiellen Punkte des Mietvertrages. So. Dann muss ich mir überlegen, bei jedem Mietvertrag, wie sieht es mit Fristen aus, wie sieht es mit automatischen Verlängerungen oder automatisch eintretenden Ereignissen aus. Zahnärzte betreiben eine Zahnarztpraxis und sind keine professionellen Mieter. Die gucken nicht alle 2 Minuten in ihren Mietvertrag, sondern wenn es gut läuft, alle 5 Jahre. Und deswegen muss man sich, weil Mietverträge bestimmte Fristen oder Ereignisse haben, zum Beispiel Optionsfristen oder irgendwelche Kündigungs- oder Verlängerungserklärungen, muss man sich so ein bisschen einen Überblick verschaffen, was droht denn da eigentlich für Überwachungsaufwand. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch in unserer gemeinsamen Praxis jedes Mal eigentlich eine Rolle spielt, ist dieser gesamte Komplex Vermieterausbau und Mieterausbau. Also, in was für einem Zustand kriege ich die Räume, alt oder neu, neu gebaut oder seit ewigen Zeiten da. Was ist der Vermieter bereit, mir zu liefern und was muss ich selber machen? Das ist wichtig, dass ich zum einen abgrenze, wer tut was, so eine Leistungsabgrenzung. Und zum anderen ist es extrem wichtig, dass ich irgendwie möglichst beweissicher festhalte, in welchem Zustand habe ich die Mieträume übernommen, weil 80% aller Mietverträge sagen, in dem Zustand, in dem du die Mieträume bekommen hast, musst du sie auch wieder zurückgeben. Also wenn du da deinen Terrakotta-Brunnen im Empfangsbereich mit irgendwelchen Fliesen aus Isnik eingebaut hast, dann musst du die alle schön wieder entfernen und normales Laminat hinlegen. Ja, solche Sachen oder ich mache Einbauten, Vorrichtungen für bestimmte Geräte, ich ziehe Trockenbauwände und sowas, die müssen dann alle wieder raus. Ein ganz, ganz großer Teil der Streitigkeiten, die wir um Gewerbemietverhältnisse haben, spielt sich bei Ende des Mietverhältnisses ab, weil Vermieter etwas fordern, was die Mieter nicht einsehen, was den Rückbau angeht. Und das kostet normalerweise extrem viel Geld. Und in aller Regel herrscht da schlimme Beweisnot. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. So, worauf kann man noch gucken? Man sollte auf jeden Fall sehen, was hat der Vertrag, ob Muster oder nicht, für Mietzinsanpassung. Ist da eine Indexmiete drin? Oder wie versucht der Vermieter über eine längere Laufzeit sich den Wert seiner Miete zu sichern? Das ist eigentlich ein ganz legitimes Anliegen, Stichwort Inflation, Stichwort Geldentwertung, Preissteigerung und so weiter. Es gibt eine Sache, auf die sollte man besonders aufpassen. Das ist, die kennen Sie auch, diese Klausel, feste Laufzeit 5 oder 10 Jahre und danach stehen dem Mieter 2 Optionen à 5 Jahre zu. Und wenn der Mieter diese Option ausübt, die Verlängerungsoption, dann werden die Parteien über eine angemessene Anpassung der Miete verhandeln.
Ganz genau.
So, dann steht das da drin. Soweit prima. Die Frage ist nur, was passiert, wenn diese Verhandlungen gegen die Wand fahren? Gilt dann die alte Miete? Gilt irgendetwas, das ein Sachverständiger feststellen muss? Das schreibt man in die meisten Klauseln rein. Also sauber sehen diese Klauseln so aus, dass man sagt, die werden verhandeln, die werden dabei die und die Kriterien in Betracht ziehen, allgemeine Marktentwicklung und Index und sowas. Und wenn sie sich nicht innerhalb einer bestimmten Frist einigen können, dann entscheidet als Schiedsgutachter, Sachverständiger für Bewertungen, den die Industrie- und Handelskammer uns vorschlägt in ihrer großen Güte. Und das gilt dann als die neue Miete. Nur wenn das da nicht drin steht, dann kann eine von zwei Sachen passieren. Entweder das Mietverhältnis läuft mit einem ewig eingeschnappten Vermieter zu alten Konditionen weiter. Das ist zwar finanziell ganz schön, zieht aber unglaublich an der B-Note, ja, was die Qualität des Verhältnisses zum Vermieter angeht. Oder aber es gibt eben einen Streit, der manchmal auch mit gerichtlicher Hilfe ausgetragen werden muss. Wie hoch ist denn jetzt eigentlich die neue Miete? Da ist nämlich eine Lücke im Vertrag. Und die muss ich im Zweifelsfall dadurch ausfüllen, dass ich eine übliche Klausel mir da rein denke. Dann haben wir genau die Situation. Ein Punkt, der namentlich in Berlin von Bedeutung ist, ist die Sache mit der ungenutzten Wohnung. Viele unserer Zahnärztinnen und Zahnärzte betreiben ihre Praxen in ehemaligen Wohnungen, die vielleicht seit ewigen Zeiten keine Wohnungen mehr sind.
Ja.
Sie wissen, in Berlin haben wir eine sehr strikte Gesetzgebung zur Zweckentfremdung von Wohnraum. Man will vermeiden, dass zu viel Wohnraum für irgendwas anderes benutzt wird. Das ist immer dann, kann man Faustregel sagen, kein Problem, wenn ein Mietvertrag übernommen wird, wo schon eine Praxis betrieben worden ist. Diese Mietverhältnisse genießen Bestandsschutz, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Etwas schwieriger wird es in dem Moment, wo ich einen neuen Mietvertrag abschließen will in einem Raum, der bis jetzt tatsächlich eine Wohnung war. Dann brauche ich tatsächlich eine behördliche Zweckentfremdungsgenehmigung, die in dieser Stadt nicht so einfach zu bekommen ist. Aber das ist ein Punkt, von dem ich weiß, Herr Schröder, dass Sie da mit Argusaugen drauf achten.
Ja, zumal wir da schon leidgeprüft sind und es ist kostet, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es in dieselbe Schublade stecke. Ich meine, es ist an der Stelle nicht korrekt, aber ich erinnere mich an Fälle, wo plötzlich in der Praxis festgestellt wird, dass über Fluchtwege neu nachgedacht werden muss. Die Situation war dieselbe ursprünglich, seit Jahr und Tag eine Gemeinschaftspraxis, dann will die angestellte Zahnärztin übernehmen und will das klären, eigentlich sogar aus Eigeninteresse. Und hat dann ein dermaßen großes Thema aufgeworfen, was ja mehrere 10.000 Euro gekostet hat und einen riesen Zeitverzug und Nervenkrieg. Es hat sich über 2 Jahre hingezogen, bis dieser Fall dann geklärt war. Die reine Umnutzung der Wohnung in einem anderen Fall, da haben Sie recht, das war relativ unkompliziert, aber kann eben auch anders laufen. Also da schauen wir auf jeden Fall immer sehr, sehr intensiv hin. Herr Krümmel, im Vorfeld der Aufnahme habe ich mal unsere alten Fälle so durchgescrollt und mir war eine Sache nicht, ich habe es nicht gefunden, Sie werden es jetzt wahrscheinlich aus dem FF wissen. Gab es nicht auch ein Thema, wo wir, wenn wir diese lange Laufzeit von Mietverträgen haben, wo wir Gefahr laufen, als Übernehmer ad hoc vom Vermieter gekündigt werden zu können, wenn Verträge zu lange laufen? Wie bringen Sie das vielleicht nochmal, das kriege ich nicht mehr ganz genau zusammen.
Jetzt haben Sie mir aus der Liste mein letztes...
Oh, Entschuldigung, das Highlight rausgenommen.
Ich finde das ganz toll. Sie haben mir hier das letzte Bonbon aus der Schale geholt. Nein, das ist ein bisschen was exotisch Klingendes und die meisten Leute kennen das nicht mal, das Thema. Es kann Folgendes passieren. Es gibt im Gesetz eine Regelung, die sagt, wenn ein Mietverhältnis länger als 30 Jahre nicht nur bestanden hat, wenn es auf länger als 30 Jahre abgeschlossen worden ist, dann kann jede der Parteien ab dem Ende dieser 30 Jahre gesetzlich ordentlich kündigen. Das bedeutet Kündigung zum dritten Werktag eines Quartals auf das Ende des nächsten Quartals, effektiv 6 Monate, und das ist eine kleine Katastrophe. Warum kann sowas überhaupt vorkommen? Nehmen Sie bitte mal ich habe es gerade gehabt letzte Woche, ein Altmietverhältnis, also Zahnarzt kommt, legt einen Vertrag hin und sagt, guck mal hier, 2014 abgeschlossen, den soll ich jetzt übernehmen. Prüf mal. Ich sage, okay, ich prüfe, fange an zu prüfen und sehe im Einleitungssatz zwischen dem jetzt Praxisübergeber und einem Vermieter, den es schon längst nicht mehr gibt, Die Parteien sind seit dem 1. Mai 1984 durch dieses Mietverhältnis verbunden und wollen das jetzt mal mit ein paar neuen Konditionen etwas auf neue Füße stellen und vereinbaren deswegen Folgendes. Und dann sagen sie erstmal Festlaufzeit 10 Jahre, Optionszeiträume 2x5 und wie immer sie es drehen und wenden, sind sie dann, nach dem, was da in diesem Vertrag drinsteht, über 30 Jahre und dann ziehen sie natürlich sofort die rote Flagge hoch und sagen, Moment, also den Vertrag, lieber Zahnarzt, kannst du so nicht abschließen. Tatsächlich hat sich das alles als erfreulich heiße Luft herausgestellt. Warum? Weil man dann auf zweimalige Nachfrage von dem praxisübergebenden Zahnarzt tatsächlich mal den alten Mietvertrag bekommen hat, der da am 1. Mai 1984 abgeschlossen war. Und hat festgestellt, naja, also der hat irgendwie, wie immer man es dreht und wendet, 2010 geendet. So, das war also kein ununterbrochenes Mietverhältnis, sondern da waren die 2014 hingegangen, nachdem eine von beiden Parteien gesagt hatte, hat mir dann der übergebende Zahnarzt auch bestätigt, nachdem eine von beiden Parteien gesagt hat, ups, wir haben übrigens gar keinen Vertrag, lass mal einen neuen machen. Ja, also okay. Hatten wir Pause von 3 oder 4 Jahren zwischendrin und dann haben Sie das Thema natürlich nicht. Aber wenn Sie jetzt wirklich so ein richtig schönes altes Mietverhältnis haben, jemand hat 20, 25 Jahre in denselben Räumen erfolgreich ein ganzes Berufsleben lang oder ein halbes Berufsleben lang seine Praxis betrieben und übergibt die jetzt und dann gibt es da so einen Vertrag, den die gerade nochmal gemacht haben, der das Ganze nochmal 10 oder 15 Jahre verlängert. Kein Mensch hat daran gedacht, dass das schon so ewig lange dauert. Dann erben Sie oder übernehmen Sie mit Ihrem schönen Praxiskaufvertrag ein Mietverhältnis, das jederzeit kündbar ist. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig, wenn der Vermieter noch derjenige ist, den Sie mit übernommen haben. Aber nehmen Sie bitte mal an, der verkauft das Objekt.
Ja.
Und dann kommt einer und sagt, ach nee, Zahnarzt finde ich aber doof. Ich möchte hier lieber Retail drin haben oder irgend sowas. Wie kriege ich denn den Mieter möglichst schnell raus? Und dann kommt einer von meiner Zunft und sagt, kein Problem, nimm ein Stück Papier und schreib eine Kündigung.
Ja, also das kann ich aushebeln, indem ich erstmal diese Taktung prüfe, von wann ist der ursprüngliche Mietvertrag, wie schaut das denn mit, ist der immer nur mit Nachträgen verlängert worden und wenn das zu lang war, würde ich einen Neuvertrag abschließen sozusagen.
Es kommt, Herr Schröder, in der Praxis relativ selten vor, man hat es gelegentlich mal. Es ist eigentlich unser Thema mehr als das Thema der Zahnärzte, weil das also wirklich schon so ein bisschen Gesetz am Hochreck ist. Aber irgendwann hat sich zu einem frühen Zeitpunkt, das BGB ist ja von 1900, der Gesetzgeber dafür entschieden, dass es irgendwie nicht akzeptabel ist, wenn Menschen länger als 30 Jahre an dasselbe Mietverhältnis gebunden sind.
Okay. Ob
das jetzt eine kaiserlich-ordnungspolitische Komponente hatte oder was dahinter steckt, weiß ich gar nicht. Also darauf sollte man achten. Ich hätte noch einen Punkt von Ihrer Liste, dann bin ich auch brav, den ich gerne erwähnen würde, weil er immer wieder zu großer Freude und leuchtenden Augen führt.
Das okay, ist ich bin
das
gespannt.
Thema, das ist das Thema Schönheitsreparaturen und Endrenovierung. Schönheitsreparaturen sind eigentlich für eine vernünftige Zahnärztin, einen vernünftigen Zahnarzt kein Problem. Ich muss ja meine Bude irgendwie so in Ordnung halten, dass die Patienten sich da halbwegs wohlfühlen. Also lasse ich gelegentlich mal anstreichen. Es ist nicht weiter schlimm. Und unwirksame Schönheitsreparaturen, Klauseln in Gewerbemietverträgen gibt es so gut wie gar nicht. Da steht meistens drin, wenn es erforderlich ist, muss der Mieter dafür sorgen, dass die Schönheitsreparaturen ausgeführt werden. So, soweit so gut. Dann gibt es Endrenovierungsklauseln, da steht drin, da wird es schon etwas giftiger, da steht dann drin, wenn der Mieter auszieht, hat er bitte das gesamte Mietobjekt neu zu renovieren. Auch nicht weiter schlimm, wenn man das da so reinschreibt, okay, dann ist das eben so. Aber jetzt gibt es Verträge, in denen beides vorkommt, Schönheitsreparaturen und Endrenovierung. Und da gibt es, ich erspare Ihnen die Einzelheiten, da gibt es eine Rechtsprechung, die sagt, ne. Das ist ein unzulässiger Summierungseffekt, so sagen okay. Die Herrschaften vom BGH in Karlsruhe das. Und das führt dazu, dass die beiden Klauseln, die ja meistens in Formularverträgen sind,
ja.
Dass die beiden Klauseln kombiniert eine unzulässige Benachteiligung des Mieters sind, mit der Folge, dass weder das eine noch das andere geschuldet ist. Das ist auch noch so ein Thema. Aber das sind so die Bömmchen, die ich Ihnen jetzt aufgezeigt habe.
Die Bömmchen,
es gibt viele andere, aber das sind so die Klassiker.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde dennoch, ich habe es vorhin schon erwähnt, vielleicht können Sie es in 4 Sätzen nochmal umreißen, sodass möglich ist. Diese Umsatzsteuerthematik, die wir immer wieder vorfinden in den Verträgen, die bei uns in der ersten Instanz landen und wo es dann immer rege Diskussionen gibt. Ich glaube, Sie hatten die Tage auch ein Kundenpaar von mir, die das nochmal erfragt haben in einem entsprechenden Fall. Wenn ein Vermieter das Thema der Umsatzsteuer fordert, und wir reden ja explizit von Zahnärzten hier in meinem Fall, wie gehen Sie da die Sache an? Ist das, wollte ich vielleicht nochmal kurz umreißen, wo da das Problem schlummert und ob man das sinnvoll irgendwie umgehen kann oder ob das dann einfach ein Fall ist, wo man nicht mieten kann?
Also grundsätzliche Konstellation ist ja, Zahnärztin oder Zahnarzt sind, so sagt es das Umsatzsteuergesetz, schädlich befreit. Sie können vorsteuerschädlich befreit. Ne? Sie dürfen auf Ihre Leistungen, wenn Sie es nicht irgendwie noch Laborsachen machen oder
Ja.
ähnliches, Sie dürfen keine Umsatzsteuer berechnen, haben deswegen auch keinen Vorsteuerabzug. Jetzt sieht das so aus: Wenn ich der Eigentümer einer Immobilie bin und die vermiete, dann sagt das Umsatzsteuergesetz, ich verlange grundsätzlich keine Umsatzsteuer, weil diese Vermietung umsatzsteuerfrei ist. Das ist eigentlich ganz schön, wenn diese Situation so ist, dass ein Vermieter sagt, ich gebe mich mit der gesetzlichen Situation zufrieden, ich rechne auf meine Miete keine Umsatzsteuer und deswegen braucht auch der Zahnarzt keine extra Umsatzsteuer auszuweisen. Alles prima, bitte Vertrag unterschreiben.
Ja.
Jetzt gibt es aber eine ganze Menge Vermieter, die haben Gewerbeobjekte, da sind nicht nur Zahnärzte drin, sondern da ist ein Laden drin, da sind lauter Leute drin, die umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt sind und die Umsatzsteuer auf ihre Leistungen berechnen. Anwälte zum Beispiel auch. Und deswegen müsste der Vermieter, wenn er einen Zahnarzt vermietet, seine Immobilie steuerlich so aufteilen, dass er für einen bestimmten Teil Umsatzsteuer verlangt. Man nennt das zur Umsatzsteuer optieren, also praktisch von dieser Befreiung, die ihm das Gesetz gibt, eine Ausnahme macht und für die andere nicht. Auch ganz viele Gewerbevermieter machen das und dann kriegen sie einen ganz normalen Arztpraxismietvertrag, wo keine Umsatzsteuer drin steht. Der Konflikt, von dem Sie sprechen, Herr Schröder, ist derjenige, wo ein Vermieter für ein Objekt komplett zur Umsatzsteuer optiert hat und dem Mieter, der Zahnarzt ist, eine Miete mit Umsatzsteuer in Rechnung stellen will.
Ja,
Dann haben wir
genau.
zwei Blitze, die in die Geschichte reinfahren. Zum einen verliert der Vermieter, wenn er auch nur an einen einzigen Mieter, der nicht umsatzsteuerpflichtig ist, dessen Leistungen nicht umsatzsteuerbar sind, wenn er an einen einzigen vermietet, verliert er seinen Vorsteuerabzug, hat also praktisch mit Zitronen gehandelt. Und für den Zahnarzt besteht das Problem darin, dass er eine Umsatzsteuer bezahlen muss, zusätzlich zur Miete, die er sich selber nicht abziehen kann, weil er nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. Er
Ja.
hat also effektiv 19% höhere Kosten. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die unfreundliche ist, was Sie gerade gesagt haben, da kann ich nicht anmieten. Oder aber ich muss mit dem Vermieter zusammen dafür sorgen, dass der sein Objekt, wie schon angedeutet hat, so aufteilt, das macht er durch eine begrenzte Optionsausübung bei der Steuerbehörde, so aufteilt, dass jedenfalls die Umsätze, die er mit der Vermietung der Zahnarztpraxis erzielt, umsatzsteuerbefreit sind, während er vielleicht in anderen Teilen des Gebäudes Umsatzsteuer ziehen darf. Das ist deswegen so dumm, weil das eigentlich ein Thema für Eigentümer ist. Und wenn Sie sowas mit einer Verwaltung diskutieren müssen, die nicht
Ja.
selber involviert ist, dann ist es immer sehr schwierig. Die sagen im Zweifelsfall, naja, also wie jetzt der Vermieter seine Steuererklärung macht, weiß ich auch nicht. Und da wird das dann etwas kompliziert. Deswegen muss man da sehr behutsam und sehr beharrlich an die Vermieter rangehen und auch nicht den Eindruck machen, dass man denen jetzt vorschreiben will, wie sie ihre Steuern ausüben. Aber das ist
Ist
ein Thema, das ganz wichtig ist und das man proaktiv im Auge haben muss.
das Ihrer Erfahrung nach nachträglich heilbar oder ist es erledigt, wenn die einmal optiert haben?
Geht nur für die Zukunft. Sie dürfen dieses Recht nur einmal im Jahr ausüben mit einer bestimmten Frist, also als Vermieter. Als Mieter brauchen Sie gar nichts zu tun. Deswegen ist das eine Sache, die man im Vorhinein machen muss und man
Klären
kann
muss.
eigentlich dann erst sich in sowas einmieten, wenn man die Gewissheit hat, der Vermieter kommt dadurch nicht in Probleme und ich kriege dann auch keine Rechnung oder Mietvertrag, wo Umsatzsteuer zusätzlich drin steht. Ganz riskant oder das Risiko wird besser illustriert, sagen wir mal so, in Mietverträgen, meistens mit größeren Vermietern. Da gibt es dann Schadenersatzverpflichtungen für den Mieter, falls er eine umsatzsteuerfreie Tätigkeit im Objekt ausübt.
Ja, genau, was das denn? Das
ist ja den Schaden ersetzen, der ihm dadurch entstanden ist. Das ist eigentlich verkehrte Welt, weil der Vermieter schon selbst darauf achten muss, an wen er seine Räume überlässt und wie das mit der Steuer aussieht. Aber die Frage muss man immer stellen, wenn man jemanden wie den Herrn Schröder auf seiner Seite hat, dann wird die Frage als gestellt, bevor er guten Tag sagt, das weiß ich mittlerweile, oder jedenfalls direkt nachdem er guten Tag gesagt hat, weil die sehr, sehr wichtig ist. Aber das ist ein Thema, immer wenn es um Umsatzsteuer geht, dann sagen die Leute, ja okay, es ist irgendwie ein Preis drin, nicht weiter schlimm. Das kann eine Quelle von, gerade bei Zahnärzten, extremem Ärger sein.
Und den wollen wir nicht. Prima. Dann haben wir doch jetzt schon ein kleines Potpourri an Baustellen durchdiskutiert und haben die Stunde schon fast voll. Wir wollen es vielleicht für diese erste Runde nicht überstrapazieren. Gibt es Ihrer Meinung nach noch ein Highlight? Gut, ich habe es Ihnen schon weggegrätscht, ich weiß. Aber gibt es noch einen Rat, den Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben können, aus Ihrer Sicht und Ihrer Erfahrung rund um das Thema Praxis, Mietvertrag, so klein, als kleines Schlusswort?
Zwei Sachen. Zum einen, seien Sie, auch wenn Sie sonst nicht so wahnsinnig dazu neigen, Beamtensohn oder Beamtentochter und lassen Sie sich alles, was an Papier zu diesem Mietverhältnis existiert, geben. Damit erleichtern Sie sich die Situation und uns die Arbeit. Für das laufende Mietverhältnis, irgendwann ist der Vertrag ja mal abgeschlossen und dann leben Sie in diesem Mietverhältnis, lautet die Empfehlung etwas irritierend: Schreiben Sie viel. Schreiben ist während eines Mietverhältnisses in Deutschland unbedingt erforderlich. Das Grundproblem ist nicht nur, dass Sie den Mietvertrag im Auge behalten müssen, was Fristen angeht, was an welche Mängel angeht, sondern Sie müssen sich dem Vermieter gegenüber bemerkbar machen. Sie müssen es nicht nur bemerkbar machen, wenn das Wasser Ihre Wände runterläuft oder wenn es Krach gibt oder wenn der Boden nachgibt, sondern Sie müssen ihm oder ihr oder der Firma das auch schreiben. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten, wie man es macht. Auf jeden Fall müssen Sie sich in Erinnerung bringen. Jedes Mal, wenn es in einer Mietsache, was der Herr verhüten möge und wir versuchen zu verhüten, einen Streit gibt, eine Auseinandersetzung mit dem Vermieter, werden Anwältinnen oder Anwälte, die Sie zu Rate ziehen, Sie fragen, ja, Sie haben ja bestimmt den Mangel angezeigt, geben Sie doch mal die Korrespondenz mit dem Vermieter. Und ich bin dann gar nicht böse, wenn ich die Standardantwort kriege, Entschuldigung, ich habe gerade einen Patienten gehabt, das konnte ich jetzt nicht, ich habe den nur angerufen, dann haben wir aber wirklich Schwierigkeiten, uns damit auseinanderzusetzen.
Dann haben wir keinen Beleg, richtig, genau.
Richtig, ne? Und ja, vielleicht als allerletztes, sehen Sie mal so einen Praxismietvertrag nicht als eine lästige Ekelhaftigkeit, mit der Sie irgendwie umgehen müssen und ohne die es nicht geht, sondern sehen Sie das mal als wie ein Instrument, wie ein zahnärztliches Instrument oder ein Zahnarztstuhl oder irgendeine Einrichtung, die Sie haben. Das ist eine Grundlage Ihrer Arbeit und die verdient jedenfalls in der Anbahnungsphase Ihre besondere Aufmerksamkeit. Es hilft sehr, wenn Sie sich, auch wenn es gerade nicht so Ihre Materie ist, wenn Sie sich da mal drauf einlassen und tatsächlich mal in diese fremde Welt etwas entführen lassen und damit auseinandersetzen. Das sollte kein Fremdkörper sein, sondern etwas, mit dem Sie leben. Das macht Ihnen nicht nur den Abschluss und auch den Umgang mit Typen wie mir etwas angenehmer, wobei wir versuchen, es echt angenehm zu machen, sondern das ist dann hinterher auch für die Durchführung, für die Zeit, in der Sie Mieterin oder Mieter sind, ausgesprochen hilfreich und sorgt auch dafür, dass die schlaflosen Nächte nicht ganz so schlaflos sind.
Das ist doch eine schöne Zusammenfassung und flankiert das Ganze nochmal ganz prima. Lieber Herr Krümmel, ich danke Ihnen für Ihre vielen Beispiele und Ausführungen und den Überblick für die angehenden Gründer zum Thema Praxismietvertrag und all die Punkte, die da im Zweifel zu durchdenken sind. Wir selber haben eine kleine Checkliste gefertigt. Es gibt Musterverträge, die so zur ersten Orientierung greifen, an denen man sich erst einmal abarbeiten kann, um sich ins Thema einzustimmen. Aber dann führt letztlich auch aus meiner Sicht, das ist ja gelebte Praxis, kein Weg daran vorbei, den Experten hinzuzuziehen. Ich als Berater darf es nicht. Ich habe die betriebswirtschaftlichen Belange im Blick, die ja auch eine Rolle spielen in den Verträgen, aber die umfassende Welt der Klauseln und Rechtsprechung, da bin ich raus, da brauchen wir den Profi. Und von daher freue ich mich, dass wir da gemeinsame Sache machen können. Herr Krümmel, ich wünsche Ihnen erst einmal eine super erfolgreiche Restwoche und vielleicht noch ein kurzes Schlusswort von Ihnen an die Hörerschaft. Und dann freue ich mich für meinen Teil auf die nächste Folge, die es alsbald geben wird.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat großen Spaß gemacht. Ich mag Sachen, in denen Mikrofone vorkommen, sehr gerne, weil ich ein Vorleben als Rundfunksprecher und Moderator hatte. Wenn etwas ältere Modelle dabei sind, kennen die mich noch vom Deutschlandfunk. Ich wünsche allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal einen schönen Sommer. Und wenn irgendetwas in Richtung Mietvertrag kommt, mit dem Sie im Zweifelsfall bei Herrn Schröder landen, der kriegt nicht jedes Mal oder Sie kriegen nicht jedes Mal eine feiste Rechnung, wenn Sie einfach mal eine Frage stellen. Von daher keine Angst vor dem Anwalt, wir sind Ihre Freunde und nicht Ihre Gegner. Und wenn Sie was brauchen, was irgendwie mit einem Praxismietvertrag zu tun hat, sagen Sie es Bescheid. Wir sorgen dafür, dass die Füllung reinkommt und die Schmerzen aufhören.
Sehr schön, Herr Krümmel. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann.
Danke, Herr Schröder. Bis bald.
Ciao.